ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Wenn Sie sich an Ihre Kindheit erinnern, dann denken Sie wahrscheinlich an wilde Jahre im Vogelsberg, Abenteuer auf dem Gipfel des Meißners oder in den Tälern des Taunus. Oder vielleicht sind Sie an der Stadt aufgewachsen in Fulda, Frankfurt oder Gießen. Dann fallen Ihnen vielleicht die Spielplätze ein, die Schwimmbäder oder einfach nur die Einkaufsstraße, in der Sie immer mit Ihren Freunden gesessen haben. Wenn mein heutiger Gast an seine Kindheit denkt, dann fällt ihr der Dschungel in West-Papua ein, dem indonesischen Teil der Insel Neuguinea. Näher. Hallo, herzlich willkommen, Sabine Kückler. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind von der Steinzeit damals direkt in die moderne Welt zurückgekommen. Da waren Sie 17. War das eigentlich ein Schock?
Also es ging. Also nicht so ein Schock. Ich kannte ja schon Deutsch. Und es war ja nicht, dass ich noch niemals hier gewesen war. Es ist so, als ob man in Urlaub geht. Als ob sie jetzt irgendwo auf Urlaub gehen. Das, so war das für mich, wenn ich in Deutschland gekommen bin. Der Schock kam erst später, als ich mich integrieren musste.
Gibt es einen Ort hier in Deutschland, wo Sie sich dem Dschungel nahe fühlen?
Nee, eigentlich nicht. Nein, ich liebe ja den Wald hier in Deutschland. Ich finde ihn wunderschön, aber es ist eine andere Atmosphäre.
Was bei Ihnen zu Hause erinnert an die Zeit im Dschungel?
Also zu Hause bei mir hier?
Ja, Sie leben in Hamburg, ja. Wahrscheinlich in der Wohnung oder in einem Haus. Gibt es irgendwas, ein Foto, was da hängt oder irgendein Andenken aus dem Dschungel? Irgendeine Figur oder irgendein ausgestopftes Tier?
Nee. Ich habe eine Steinaxt noch von damals.
Eine Steinaxt?
Ja, eine Steinaxt.
Also, ja. Über das Leben im Dschungel hat Sabine Kückler mehrere Bücher geschrieben. Der Bestseller Dschungelkind wurde auch verfilmt. Das aktuelle Buch, es heißt Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Über das Leben und das Buch von Sabine Kückler reden wir heute im Talk. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, danke schön.
HR1.
Genau meins.
Hier ist der Talk am Sonntagmorgen. Wenn Sie auf Ihren Frühstückstisch schauen, dann steht da Toastbrot, Eier, Kaffee, Tee, Marmelade. Sabine Kückler, was gab's im Dschungel Westpapuas zum Frühstück?
Vitabex.
Was ist das?
Vitabex ist so ein, es kommt eigentlich, glaube ich, aus Australien oder Amerika. Damals haben sie es aus Australien bekommen und das sind so Haferflocken, die sind aber so zusammengepresst in so Brick-Art. Und da haben wir immer Puder, also Milchpuder und Wasser zugetan und das ist ganz schleimig geworden. Also wie Oatmeal oder wie Porridge oder sowas. Also es war so eine Art Cereal.
Ich dachte, im Dschungel gibt es Maden oder Tierinnereien
nein,
oder sowas.
Nein, das haben wir. Nee, wir haben Weetabix gehabt.
Gab es eigentlich Wochentage oder war jeder Tag wie Sonntag oder jeder Tag wie Mittwoch?
Es war jeder Tag dasselbe. Wir hatten kein Wochenende. Das war jeder Tag, außer dass wir weniger halt am Wochenende nicht Schule gehabt haben, aber nee, ich glaube sogar hatten wir.
Sie haben da mit Eingeborenen gelebt. Ja. Was waren das für Leute, die Fayu?
Also die Fayu ist ein sehr kleiner Stamm gewesen, die im Sumpfgebiet gelebt haben, also sehr am Fluss und waren eigentlich, als wir kamen, noch im Kriegszustand. Später hat sich das geändert. Und die Fayu waren Leute, die haben noch nicht mal gewusst, dass es eine Außenwelt gab. Also sie sind komplett abgeschnitten waren von der Außenwelt, aber waren auch bekannt, also dass sie auch sehr kriegerisch waren.
Die Fayu haben kein Wort für Ich. Warum brauchen die das Wort nicht?
Weil die Gesellschaft, Stammesgesellschaft basiert auf die Gruppe, nicht auf die einzelne Person. Das heißt, dass die Menschen dort keine Identität haben, wie wir das hier haben. Und man lebt eigentlich für die Gruppe.
Warum ist es im Urwald schlimmer, jemanden zu beleidigen, als ihm einen Pfeil ins Knie zu schießen?
Weil die körperlichen Verletzungen werden nicht so schlimm angesehen wie seelische Verletzungen.
Wenn wir im Wald spazieren gehen, dann ist entweder grün oder braun oder rot, wenn wir einem Fliegenpilz begegnen. Das ist aber eher selten. Das sind die Farben, die wir kennen. Also es dominieren Grün und Braun. Welche Farben sieht man im Dschungel von West-Papua?
Auch eigentlich nur Grün, Braun. Es gibt ab und zu Blumen. Also wir haben ja Orchideen dort. Aber es ist eigentlich sehr monoton von den Farben her.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, der Wald spricht. Was sagt er denn?
Also der spricht in ganz, ganz vielen Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Insekten, Vögel. Es gibt Wassergeräusche. Die Fayu haben immer zu mir gesagt, der Urwald hat seine eigene Sprache. Und die muss man lernen.
Wir leben in einer Zeit, in der endlos geredet wird. Seit vielen Jahren gibt es auch rund um die Uhr bunte Bilder im Fernsehen. Fernsehen oder Radio, gab es das auch im Dschungel?
Nein, überhaupt nicht. Auch keine Elektrizität, kein fließendes Wasser.
Und wird da auch so viel geredet wie hier?
Viel mehr. Man hat ja nichts zu tun. Man hat ja nicht, dass man sich ablenkt. Und es ist ja nicht so, dass man irgendwo hin muss. Man hat, also es ist ein anderer Zeitablauf. Man hat keine Termine, wo man hingehen muss. Kinder gehen ja nicht zur Schule dort. Und da hat man halt viel, viel, viel Zeit. Und deshalb wird sehr viel geredet.
Für Kinder heute kaum vorstellbar. Sie haben noch Langeweile gefühlt und ja. haben mit Langeweile umgehen müssen. Warum?
Ja. Wenn es geregnet hatte, hatten wir ja nichts zu tun. Dann haben wir im Haus gesessen. Wir hatten so ein paar Bücher, aber die hatten wir ja 100 Mal schon durchgelesen. Und ja, und dann lernt man einfach ganz ruhig zu werden. Also man lernte einfach vor sich hinzuschauen und mit der Gedanken irgendwo zu sein. Aber wir hatten ja kein Entertainment dort.
Wir hatten hier neulich einen Kussexperten in der Sendung. Von dem haben wir gelernt, dass es Regionen auf der Welt gibt, die erst durch die Küsserei in Hollywood-Filmen mitbekommen haben, dass man sich küssen kann. Wurde eigentlich im Dschungel geküsst?
Also ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es noch nie gesehen unter den Fayos.
Wie überlebt man im Dschungel? Darüber reden wir in 5 Minuten hier im HR1 Talk. Und das ganz ohne Küssen. Wir haben hier in Hessen im Palmengarten in Frankfurt eine Art Dschungel. Es gibt den Kellerwald, das ist ein Urwald. Auch Teile des Reinhardswaldes sind Urwälder. Es gibt doch einige Wälder hier in Hessen, die man sich selbst überlässt. Sabine Kügler ist heute mein Gast. Sie ist im Dschungel aufgewachsen. Die größte Gefahr in hessischen Urwäldern ist wahrscheinlich, dass man über eine Wurzel stolpert, sich den Knöchel verstaucht und das Handynetz nur schwach ist. Was sind im Dschungel die größten Gefahren?
Also die größte Gefahr ist die Mücken, die auch Krankheiten mit sich tragen. Das war so das Gefährlichste. Es gibt natürlich auch Schlangen, es gibt auch giftige Spinnen, aber es ist nicht so, dass man die jeden Tag sieht oder rüberkommt. Es gibt auch Krokodile, da muss man aufpassen. Es gibt Wildschweine, aber da gibt es auch in deutschem Wald, wurde mir gesagt. Und die greifen schnell an. Also die sind gefährlich, auch hier in Deutschland.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, das Wichtigste ist die Dorfgemeinschaft. Der Stamm ist alles, du selbst bist nichts. Hat das auch damit zu tun, dass man Schutz braucht im Dschungel?
Ja, das ist der einzige Grund. Das Leben im Urwald ist sehr hart. Und wenn man nicht zusammen agiert wie eine Gruppe, dann ist die Lebenschance sehr niedrig.
Hier braucht man, wenn man jung ist, viele Follower im Netz, wenn man was gelten will. Wie findet man im Urwald viele Freunde?
Man wächst ja im Stamm auf, die kennen sich alle seit Geburt. Das sind ja nicht so viele Leute. Man kennt sich seit Geburt an und irgendwie freundet man sich an und diese Freundschaften bleiben ein Leben lang.
Man wird den Eindruck nicht los, dass es heute für viele erstrebenswert ist, Influencer zu werden oder lieber gleich Superstar. Welche Funktionen oder auch Berufe üben eigentlich die Menschen im Urwald aus?
Also die Welt der Männer, der Frauen sind komplett verschieden. Also sind auch sehr getrennt. Die Frauen haben ihre Aufgaben, die Männer deren Aufgaben. Also es gibt Jäger, es gibt Leute, die im Garten arbeiten, es gibt Fischer, es gibt Krieger, es gibt den Häuptling, es gibt den Schaman. Also es gibt ungefähr 6 bis 7 verschiedene Rollen, die man hat.
Und wenn man einmal eine Rolle ausgefüllt hat, bleibt man das dann das ganze Leben lang oder kann man auch zwischen den Rollen hin und her wechseln?
Nee, also man bleibt das schon ein Leben lang, obwohl alle haben natürlich, also bei den Fay spezifisch nicht, aber bei anderen Stämmen haben natürlich alle einen Garten, aber es gibt Menschen, die ganz spezifisch sich auf den Garten konzentrieren und andere gehen fischen halt dafür, aber man bleibt so ein Leben lang.
Lebt man im Urwald eigentlich freier als bei uns?
Ja und nein. Es kommt darauf an, was man unter Freiheit versteht. Die Menschen sind seelisch freier, weil sie nicht so viel Druck haben wie hier. Aber dafür hat man nicht so viel Entscheidungsmöglichkeiten, wie wir hier haben, über was man in seinem eigenen Leben machen möchte.
Frau Kügler, viele hier bei uns glauben ja, die Natur sei unser Freund. Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Nee. Also die Natur hat überhaupt keinen Erbarmen. Also da muss man sehr aufpassen. Man muss wissen, wo man hin darf, nicht hin darf. Es gibt Schutz, aber es kann auch einen töten.
Sabine Kügler, das ehemalige Dschungelkind, ist heute bei uns im Talk. Darf ich Sie nach Ihrer Meinung zum Dschungelcamp fragen, Frau Kügler?
Ich habe es ehrlich noch nicht gesehen. Ich wurde eingeladen. Also man hatte mich mal gefragt. Dann habe ich gesagt, nee. Aber ja, ist natürlich alles sehr kontrolliert.
Dann frage ich gleich trotzdem nochmal nach dem Dschungelcamp, weil ich finde schon, das ist ein interessanter Vergleich, Ihr Leben mit dem, was wir so über den Dschungel wissen und vor allem auch aus dem Fernsehen irgendwie glauben, wie der Dschungel ist.
HR1 Talk.
Heute mit Klaus Reichert und Sabine Kügler. Die meisten hier bei uns kennen den Dschungel nur aus dem Fernsehen. Als ich ein Kind war, gab es Tarzan und Daktari. Heute gibt es das Dschungelcamp. Frau Kügler, Sie haben die Sendung noch nie gesehen, Sie wurden aber schon mal dahin eingeladen und Sie kennen wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der da mal Insasse war. Würden die Insassen einen Tag im richtigen Dschungel überleben, was glauben Sie?
Vielleicht einen Tag vielleicht, aber längere Zeit wohl nicht, weil es ist natürlich sehr anders, also nicht so bequem wie im Camp, wurde mir gesagt.
Also Sie haben ja bestimmt schon mal davon gehört, dass es diese Dschungelprüfungen gibt, da müssen die Leute irgendwelche Maden essen oder okay. Tierinnereien oder sowas, irgendwelches ekliges Zeug. Ja. Gab es etwas im echten Dschungel, was Sie eklig fanden?
Zum Essen, ich kann mich nicht erinnern, aber mir wurde gesagt, dass wir als Kinder lebendige Käfer, es gibt so eine Käferart, die kann man essen. Und das haben wir Kinder angeblich gegessen. Heute, wenn ich so sehe, wie die Kinder das essen, finde ich das nicht sehr Schön. Und die knacken so. Also es ist so eine Art Chips für die, so ein Snack für Kinder dort. Lebendige Käfer.
Also Musik gab es auch nicht im Dschungel. Wir spielen hier jetzt bei HR1 Ihren ersten Musikwunsch. Sie haben sich Depeche Mode Never Let Me Down Again gewünscht. Gibt es eine Geschichte zu diesem Song?
Nein. Ich habe einfach eine Liste gemacht.
Hier kommt Depeche Mode. Was passiert, wenn man als Kind in einer für uns fremden Welt aufwächst und dann in die Zivilisation zurückkehrt? Sabine Kügler war im Dschungel in Westpapua zu Hause und kam dann nach Deutschland in die Zivilisation, wie wir sie kennen, zurück. Wie alt waren Sie da, Frau Kügler?
Kurz vor meinem 18. Geburtstag.
Ihr Zuhause war der Urwald und dann mussten Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben. Wie war das für Sie?
Ich bin in ein Internat gekommen in die Schweiz und das war so ein kleiner Schloss am Genfer See. Und der Anfang war für mich ein bisschen schwierig, weil ich war es ja nicht gewohnt, eingesperrt zu sein sozusagen. Also, dass die Fenster vergittert waren und so. Also am Anfang hatte ich schon ein bisschen zu kämpfen damit.
Wie sind Sie damit zurechtgekommen, dass man hier keinen Wildschweinen und Schlangen begegnet, dafür aber Autos und S-Bahnen?
Die Autos, die ich kannte, waren vielleicht ein Auto einmal die Stunde in der Hauptstadt oder so. Aber hier plötzlich waren so viele Autos und da habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt. Also über die Straße zu gehen, war für mich auch ganz schwierig. Von Zügen und so, da hatte ich auch ein bisschen Angst vor am Anfang.
Die Geräusche und Laute des Dschungels klingen anders als eine Fußgängerzone im Schlussverkauf. Wie kamen Sie denn damit zurecht, mit den ganzen Geräuschen?
Damit hatte ich auch Schwierigkeiten am Anfang. Die ersten Wochen waren natürlich spannend und alles ist so neu und so. Aber man fühlt sich ein bisschen verloren, weil alles das, was man mal kannte an Geräusche, sind auch plötzlich nicht mehr da. Das sind komplett andere. Und im Urwald orientiert man sich ja ganz stark mit, was man hört. Und es war so, als ob ich nicht mehr sehen konnte. Es ist eigentlich so, als ob man auch plötzlich blind ist.
Sie hatten das Gefühl, damals ständig was falsch zu machen. Wird man da nicht sehr unglücklich?
Man wird schon, ja.
Was haben Sie denn falsch gemacht?
Es war nicht so sehr, dass ich nichts falsch gemacht habe. Es war so mehr, dass ich einfach Sachen nicht verstanden habe. Die Menschen haben anders reagiert. Es gab Situationen, wo ich manchmal so was gemacht habe, was ich als normal empfand, aber hier nicht akzeptiert wird. Zum Beispiel, dass ich bei der deutschen Botschaft, als ich meinen Pass erneuern musste, der Frau Geld gegeben habe, weil ich kannte das ja. Und mir dann gesagt wurde, das ist natürlich nicht erlaubt hier, dass man die deutschen Behörden Geld gibt, um etwas zu machen.
Sie haben im Dschungel gelernt, die Emotionen von Leuten zu sehen, zu fühlen, zu spüren, also eine große Empathie entwickelt. Wie war das hier, als Sie auf einmal im Westen den Menschen begegnet sind?
Also das war für mich sehr neu, weil die Menschen tendieren hier sehr, sehr viel mehr, ihre Emotionen drin zu behalten oder zu unterdrücken oder zu in sich drin zu halten. Und deshalb haben die Menschen hier viel, viel mehr innerliche Emotionen wie im Urwald. Weil im Urwald normalerweise die Menschen dort, die lassen ja alles raus. Also die Faye zum Beispiel haben nie gelogen. Also alles wird erzählt und es gibt keine Geheimnisse. Und das war für mich schon sehr neu, dass ich ja plötzlich so viel gespürt habe in Menschen.
2005 erschien das erste Buch von Sabine Kügler. Es hieß Dschungelkind und wurde ein Bestseller. Was das mit dem Leben von Frau Kügler gemacht hat, darüber reden wir in 5 Minuten. Das erste Buch meines heutigen Gastes wurde in 30 Sprachen übersetzt. Es war weltweit ein Bestseller und wurde fürs Kino verfilmt. Sabine Kügler war ein Dschungelkind und schrieb über ihr Leben im Urwald ein Buch. Das war im Jahr 2006. Frau Kügler, eine Kindheit im Dschungel, dann die Rückkehr in die Zivilisation und dann auf einmal auch noch berühmt. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, weil ich das nicht kannte sowieso aus meiner Kindheit, dass jemand berühmt ist oder so, das kannte ich ja nicht. Deshalb glaube ich, hat mich das nicht so sehr beeinflusst. Es war natürlich schön, also es gab auch gute Sachen und hat Spaß gemacht, aber es war dann auch nicht immer leicht. Also es war schon eine neue Situation.
Warum fasziniert die Menschen diese Geschichte so? Es muss wahrscheinlich an ihnen liegen. Es gibt einige Stämme, die so leben wie vor 1000 Jahren, also wie die Fayu. Das Interesse an diesen Menschen hält sich in Grenzen.
Ja, aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich so eine Art wie eine Brücke bin. Wenn man als Mensch einfach zu einem Stamm kommt, ist die Kultur so weit weg von einem selbst, dass man da nicht so einen Anhaltspunkt hatte. Und ich glaube, ich habe da ein bisschen so wie eine Brücke fundiert zwischen so die Welt der Stämme und die westliche Welt. Und ich glaube, das ist, was so vielen Menschen fasziniert hat.
Sie sind mit den Jungs damals im Urwald auf die Jagd gegangen. Was lernt man da?
Das Jagen im Urwald besteht nicht nur drin, dass man lernt, mit Pfeil und Bogen zu schießen, sondern das hat damit zu tun, dass man seine Instinkte erst entwickeln muss. Das heißt, man muss die Sprache des Urwalds sozusagen lernen. Man muss Geräusche lernen, man muss erkennen, wo was ist, wie alles riecht. Und ja, und so entwickelt man eigentlich seine Instinkte.
Sie sind als Mädchen bei den Jungs aufgewachsen in der angehenden Männerwelt. Warum hat man ihnen das erlaubt?
Als ich ankam, da war ich 6, 7, ich wollte immer mit den Jungs sein und immer mit Pfeil und Bogen schießen. Und eigentlich im Stammesleben von Anfang an sind die Mädchen immer mit den Frauen und die Jungs mit den Männern. Aber ich wollte immer mit den Jungs sein und da haben die Fayu gedacht, dass es vielleicht ein Missverständnis gab und dass ich doch ein Junge bin und kein Mädchen. Mein Vater hat nämlich gesagt, ich bin Mädchen. Und da haben sie sich entschieden, mich als Jäger auszubilden. Und dann, wenn ich älter bin, würden sie sehen, ob ich ein Mädchen oder Junge bin.
Ein Tier zu töten auf der Jagd ist wie ein Orgasmus. Das müssen Sie uns erklären. Das habe ich in einem Interview gelesen. Das haben Sie mal in irgendeiner Zeitung gesagt.
Ich würde sagen, es ist eher, man geht auf dem High. Also das Jagen, wenn man jetzt im Urwald ist und man geht jagen. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Da entwickelt man so ein Jagdadrenalin. Und wenn man diesen Jagdadrenalin nicht entwickeln würde, würden die Männer nicht jagen gehen und dann würde man sterben. Das ist einfach so ein Teil der Evolution dort, um zu überleben. Und das Jagdadrenalin gibt einem einen High, also fast so, als ob man Drogen nimmt eigentlich. Und man hat ein richtiges so Gefühl, als ob man übermenschlich ist. Das macht süchtig, weil man will das irgendwie mal wieder haben.
Mitleid mit den Tieren empfindet man nicht?
Nein, die gehen anders mit Tieren um wie wir hier.
Wie denn?
Für die sind Tiere zum Überleben da. Für die ist das einfach ganz wichtig. Das brauchen sie ja zum Essen. Also Tiere werden für Essen angesehen und nicht wie so Partner oder nicht so wie Haustiere und so gibt's dort nicht.
Sie haben geschrieben, dass Sie sich bei uns immer irgendwie in Gefahr fühlen, dagegen im Urwald sicher. Wie kommt das?
Ich wurde ja programmiert, im Urwald zu überleben. Das heißt, meine ganzen Instinkte, meine Gefühle, alles ist ja dafür programmiert, in einer komplett anderen Welt zu überleben. Und hier ist es sehr anders. Und inzwischen natürlich, bin ja auch lange hier, habe mich auch an alles gewöhnt. Aber wenn ich im Urwald bin, habe ich einfach das Gefühl, ich muss nicht immer so achtsam sein. Ich glaube, das wäre genau das Umgekehrte. Wenn jemand jetzt in den Urwald gehen würde, auch nach so und so vielen Jahren, ist man trotzdem ein bisschen angespannt.
Das aktuelle Buch von Sabine Kügler heißt »Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind«. Über das Buch reden wir in der nächsten Stunde. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören und Sie erst später eingeschaltet haben, den Talk finden Sie auf hr1.de und in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. So heißt das neue Buch meines Gastes. Sabine Kügler wurde mit ihrem ersten Buch Dschungelkind berühmt. Auch das neue Buch handelt vom Dschungel, aber auf eine ganz andere Art. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Kügler.
Dankeschön.
Passiert es Ihnen manchmal, dass Sie morgens aufwachen und das Gefühl haben, vor der Tür wartet der Dschungel?
Es gab mal eine Zeit am Anfang, ja.
Träumen Sie manchmal?
Träumen vom Urwald tue ich nicht mehr, aber es gab auch Zeiten, wo ich viel über den Urwald geträumt habe.
Ja. Träumen Sie dann auch von denen oder haben Sie auch von den Umemo geträumt?
Nee, leider nicht.
Wer sind denn die Umemo?
Umemo, das ist eine Art Wesen, das lebt tief in den Bergregionen. Die Einheimischen sagen, das sind keine Menschen, sind aber auch keine Tiere, aber sehen aus wie ein Mensch. Also haben menschliches Gesicht und sind eigentlich ziemlich klein und haben ganz lange Arme und Beine und ganz kleinen Körper. Und die sagen, dass das die eigentlichen Einwohner der Insel waren, bevor die Menschen gekommen sind.
Das klingt ein bisschen nach Yeti, aber Sie sind tatsächlich mal einem Umemo begegnet.
Ja, ja, ja.
Wie war diese Begegnung?
Also man hat einen Schock zuerst, weil ich hatte ja von gehört, ich habe ja immer durch mein Leben lang über diese Wesen gehört, die im Urwald noch existieren und habe aber gedacht, na, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Aber wenn man dann tatsächlich eins sieht, dann hat man erstmal einen Schock.
Viele würden sagen, Dschungel ist ja ganz schön, aber was ist, wenn man mal krank wird und kein Arzt in der Nähe ist oder eine Apotheke, wo man sich schnell mal ein Medikament holen kann? Gibt es im Dschungel Heiler oder Schamanen, die helfen, wenn man krank ist?
Gibt es ja, nicht mehr so viel, wie es mal war, aber doch, gibt es ja.
Sabine Kügler ist vor Jahren krank geworden. Die Ärzte hier konnten ihr nicht helfen. Um gesund zu werden, ist sie zurück in den Dschungel gegangen. Wie Sabine Kügler geheilt wurde, das erzählt sie in 5 Minuten hier im HR1 Talk. Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. So heißt das Buch von Sabine Kügler. Sabine ist im Urwald aufgewachsen. Sie weiß über Krokodile Bescheid. Das war nicht immer so. Frau Kügler, können Sie sich noch an Ihre erste Begegnung mit Krokodilen erinnern?
Nee, kann ich nicht mehr, nee.
Sie sind damals an der Stelle geschwommen, wo die Fayo niemals schwimmen würden.
Ja, das stimmt. Ja.
Und niemand hat Ihnen Bescheid gesagt?
Nein.
Warum nicht?
Ja, weil die gesagt haben, jeder weiß doch, dass die Krokodile hier sind. Für die war das selbstverständlich. Die konnten sich nicht vorstellen, dass jemand nicht wissen würde, dass da Krokodile sind.
Über Ihre Zeit im Dschungel haben Sie in Dschungelkind geschrieben und jetzt im neuen Buch geht es um die Heilung von einer Krankheit. Wann sind Sie krank geworden?
Genau weiß ich nicht, aber mir wurde bewusst, dass irgendwas nicht stimmt. Es war so 2007, fing das schon an.
Haben Sie sich mit irgendwas angesteckt oder was war das für eine Krankheit?
Also man vermutet, das war ein unbekanntes Parasit.
Warum konnte Ihnen eigentlich hier bei uns kein Arzt helfen?
Weil es noch viele Krankheiten, auch viele Parasiten gibt, die einfach noch nicht bekannt sind.
Wie kamen Sie jetzt auf die Idee, zurück in den Dschungel zu gehen, um gesund zu werden?
Weil ich mit jemand in Kontakt war, die Ärztin dort ist, und die hatte mal zu mir gesagt, wenn die moderne Medizin dir nicht helfen kann, dann geh und such dir jemand im Urwald, weil die kannten ja noch die ganzen Krankheiten von dort. Also die richtigen Medizinmänner, die kennen ja ihre Krankheiten dort. Und mir wurde vorgeschlagen, dass ich das machen sollte.
Was ist da mit Ihnen passiert? Sie sind zurück in den Dschungel gegangen. Wie haben Sie den Heiler gefunden?
Das hat einige Zeit gedauert, bis wir ihn gefunden haben. Und das war jemand, den ich persönlich nie kennengelernt habe, aber der hatte mir Baumrinde gegeben, 2 verschiedene Baumrinden. Und er hat gesagt, ich muss das Harz von der Baumrinde schlucken. Und im Nachhinein, heute weiß ich, das war ein Gift. Also beziehungsweise haben die meinen ganzen Körper vergiftet, um mich zu heilen.
Es ist ja jetzt nicht so, wie wenn man ein starkes Medikament einwirft und dann mal 1-2 Tage es einem schlecht geht, sondern Ihnen ging es ja Tage, wenn nicht wochenlang schlecht. Mhm. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, was damals mit Ihnen passiert ist?
Der hat gesagt, ich muss, wenn die Symptome, das ist ja so eine Krankheit, die immer jeden Monat so zurückgekommen ist, und ich musste warten, bis die Symptome da waren, dann habe ich das genommen und dann kann ich ganz ehrlich sagen, das ist die schlimmste Erfahrung meines Lebens gewesen, bei weitem.
Hatten also Sie Angst kann man, zu sterben?
Ich bin fast gestorben. Also, dass ich überhaupt überlebt habe, ist für mich auch ein Wunder. Kann sein, dass wir nicht richtig dosiert haben, ich weiß es nicht, aber ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern, aber das muss so schlimm gewesen sein. Ich habe so geschrien vor Schmerz, erbrochen, Kopfschmerzen, mein ganzer Körper war am Brennen.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie dann wieder einigermaßen auf dem Damm waren?
Nach 3 Tagen war das Schlimmste vorbei, dann hat es ungefähr noch einen Monat gedauert, bis ich laufen konnte und dann so hat es ungefähr noch ein Jahr gedauert, bis ich mich komplett erholt habe.
Wie gehen die Fayo generell mit Krankheit um? Ist das etwas, wo man sich um den anderen kümmert oder ist das eher so, dass man ihm dann eine Baumrinde gibt und dann guckt, was passiert?
Die Fayo haben ja nicht geglaubt, dass ein Mensch auf natürliche Weise sterben kann und deshalb haben sie sich eigentlich überhaupt nicht um die Kranken gekümmert. Heute hat sich das natürlich geändert, heute kümmern sie sich um die Kranken, aber die Fayo selbst haben kein medizinisches Wissen gehabt.
Was geschieht denn, wenn jemand stirbt?
Bei den Fayo?
Ja.
Am Anfang haben sie die Körper einfach in ihren Häusern gelassen, bis nur noch die Knochen da waren. Und dann haben die Knochen aufgehängt in ihren Hütten. Heute begraben sie sie.
Die meisten der Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir allen unseren Gästen. Jetzt kommt der Herr ins Fragebogen. Sabine Kügler, sind Sie bereit? Bitte kurz antworten.
Ja.
Meine schönste Reise war?
Auf eine Insel, auf den Salomoninseln.
Von Kindern habe ich gelernt?
Frei zu sein.
Mein Lieblingsessen ist?
Oh, das ist schwer. Mein Lieblingsessen, asiatisches Essen.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Jemand rumschreit.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Ich kenne mich in Politik überhaupt nicht aus.
Bereut habe ich?
Ich glaube nicht, dass man was bereuen sollte, weil das ja nichts nützt.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
Oh, weia. Einen Abend verbringen, da gibt es so viele. Also kann es jemand sein, der schon gestorben ist?
Ja, klar.
Golda Meir, die ehemalige Premierministerin von Israel.
Der Glaube?
Finde ich jetzt wichtig.
Ich habe Angst vor?
Einsamkeit.
Mein Lieblingsfilm ist?
The Geisha.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Das weiß ich nicht mehr.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
In meinem Bücherschrank unten rechts steht, das weiß ich auch nicht.
Im Dschungel habe ich gelernt, dass?
Freundschaften sehr wichtig sind.
Die Menschen, die heute noch im Dschungel leben, sollten wir
respektieren.
Sabine Kügler ist heute mein Gast in HR1.
HR1 Talk.
Heute mit Klaus Reichert und Sabine Kügler. Die Bewohner des Dschungels kennen natürlich auch Musik. Wie wird da Musik gemacht, Frau Kügler?
Es wird viel gesungen. Es gibt auch die Mundharfe, nennt man das. Das ist aus Bambus gemacht. Das hat man auch da und Trommeln natürlich.
Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch. Katie Melua, 9 Million Bicycles. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
Das war auch auf einer Liste. Fand ich einfach witzig.
Mögen Sie eigentlich Überraschungen, Frau Kückler?
Ja.
Also, wir haben gleich eine Überraschung für Sie.
Oh, wie schön. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles.
Sabine Kückler, Autorin und Abenteurerin, ist heute bei uns zu Gast. Würden Sie sich eigentlich selbst als Abenteurerin bezeichnen?
Ja, glaube ich schon, ja.
Ich halte immer die Luft an, dass unsere Gäste den Überraschungsgast, den wir am Telefon haben, auch erkennen. Bei Ihnen mache ich mir da gar keine Gedanken, Frau Kückler. Lieber Überraschungsgast, als was würden Sie Frau Kückler bezeichnen? Abenteurerin, ist das die richtige Bezeichnung?
Sie ist eine Abenteurerin, sie ist eine Wanderin zwischen zwei Welten und das macht sie ganz, ganz vorzüglich.
Hi. Ja, wie geht's?
Sehr was gut, schön. Und ihr?
Ja, ganz gut, danke, danke.
Am H1-Telefon ist Katja Suding, Freundin und auch Mitautorin des Buches Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Frau Suding, Sie sind ja auch so eine Art Abenteurerin.
Ja, also jeder ist das wahrscheinlich irgendwie für sein eigenes Leben.
Naja, bei Ihnen ist schon besonders. Sie waren mal auf dem Weg, eine ganz große Nummer in der FDP zu werden. Daher wird der ein oder andere Sie kennen.
Ja, ich habe sehr lange und sehr gerne Politik gemacht und habe mich dann aber entschlossen, nochmal etwas anderes in meinem Leben zu machen. Und das habe ich dann auch in die Tat umgesetzt.
Sie haben jetzt eine Minute Zeit, Sabine Kückler hemmungslos zu loben. Legen Sie los.
Oh, Sabine ist einfach eine unglaublich tolle Frau, weil sie es schafft, in unterschiedlichsten Regionen dieser Welt klarzukommen, da auch in die Welten einzutauchen, den Menschen, denen sie begegnen, etwas unglaublich Gutes zu geben. Also ich habe Sabine Kückler kennengelernt und das war von Anfang an wie Liebe auf den ersten Blick, weil sie einfach versteht, wie Menschen ticken, sie gibt ihnen ein gutes Gefühl. Ja, ich bin einfach ganz, ganz froh und dankbar, dass sie in mein Leben gekommen ist.
Dankeschön. Gleichfalls, gleichfalls.
Sie haben zusammengearbeitet für dieses Buch. Wie sah eigentlich die Zusammenarbeit aus? Was genau haben Sie da gemacht oder wie haben Sie sich die Arbeit geteilt?
Ja, also ich habe das auf Englisch geschrieben und dann ins Deutsche gebracht. Und dann Katja hat das dann ins richtige Deutsch gebracht. Und auch, was für mich ganz wichtig war, vieles hat sie auch kulturell übersetzen können für mich. Weil bis heute habe ich manchmal Probleme, dass ich etwas sage, aber es nicht so rüberkommt, was ich eigentlich sagen möchte. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, dass die Katja das mitmacht. Das war auch meine Bedingung. Ich habe gesagt, wenn ich ein Buch schreibe, nur wenn Katja mitmacht.
Ja, eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit, weil ich ja durch die Freundschaft zu Sabine und die vielen Gespräche, die wir geführt haben, schon ganz viel aus ihrem Leben wusste. Und wir dann irgendwann gesagt haben, okay, das müsste man doch einfach nochmal auch als Fortsetzung aufschreiben. Und dann haben wir geguckt, was sind eigentlich die noch spannenden Dinge, die noch nicht erzählt wurden, die auch in den letzten Jahren ihres Lebens nochmal dazugekommen sind und die es wert sind, es zu erzählen. Und das haben wir versucht, dann eben gemeinsam aufzuschreiben, jeder auch mit unserer Perspektive. Und daraus ist dieses schöne Buch entstanden.
Katja Suding, herzlichen Dank, dass wir Sie anrufen durften.
Sehr, sehr gerne. Viel Spaß noch.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Mein Gast heute hat in zwei ganz unterschiedlichen Welten gelebt, im Dschungel und hier bei uns in einer Welt, die wir in Europa als Zivilisation bezeichnen. Sabine Kückler, wo fühlen Sie sich eigentlich mehr zu Hause?
Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt den Urwald. Inzwischen habe ich einfach gelernt, mich zu Hause zu fühlen, wo immer ich bin. Also da eigentlich, wo meine Freunde sind, wo meine Familie sind, das ist eigentlich für mich Heimat.
Was können wir von Völkern wie den Fayu lernen?
Es ist natürlich sehr, sehr anderes Leben dort, aber das, was ich immer wieder erkenne, ist, die Menschen sind dort zufriedener. Nicht, weil sie zum Beispiel, wie man denkt, ja, das ist die Technologie, die unglücklich macht und sowas. Die Menschen sind zufriedener, weil sie in einer Gesellschaft für sie sehr wichtig ist. Und das ist, was ich immer wieder hier sehe, wie wichtig Freundschaft ist, wie wichtig die Gesellschaft ist, wie wichtig das Miteinander ist.
Sie sagten eben in unserem Fragebogen auf die Frage, wovor Sie Angst haben, Einsamkeit. Wo ist es denn einsamer, in unserer Gesellschaft oder bei einem kleinen Stamm im Busch?
Also hier definitiv, ja.
Warum?
Ich glaube, weil wir sehr viel abgelenkt sind. Wir haben nicht so das Zusammensein wie im Urwald. Es ist eine andere Art von Leben, also komplett anders. Wir sind sehr alleine hier, viel mehr alleine.
Was könnten die Fayo von uns lernen?
Mehr frei zu sein. Dass die Menschen selbst sehr mehr Freiheit haben, sich zu entwickeln. Weil das ist ja das, was eigentlich eine Kultur weiterentwickeln lässt, dass jeder sich entfalten kann. Und das kann man im Stammesleben nicht.
Wie sollten wir mit den Fayo umgehen? Sollten wir sie in Ruhe lassen, im Dschungel ihr Leben führen lassen? Oder ist es besser, wenn man sich austauscht, wenn man sich näher kommt, wenn die Fayo ihr Leben verändern und wir eventuell was von ihnen lernen?
Also ich finde Austausch sehr wichtig, weil ohne Austausch besteht die Gefahr, was ja auch passiert ist, dass eine Kultur ausstirbt. Aber ich finde es auch wichtig, dass man die Entscheidung selbst überlässt.
Am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen?
Aufs Leben einfach mehr zu fokussieren auf Freundschaft, auf Familie, auf das Miteinander.
Sabine Kügler, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Dankeschön.
HR1, genau meins.